Ich möchte kurz beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns ein Wort für unser Herz schenkst und dein Herz für dein Wort. Amen. Jesus hat mal wieder Streit mit der religiösen Elite des Landes, mit der politischen Elite. Das ist ja im Prinzip nichts Neues. Kommt bei ihm öfter vor, die vertragen sich einfach schlecht. Das Besondere ist, dass dieser Streit, um den es heute geht, in einer sehr bestimmten Zeit stattfindet, nämlich in der letzten Woche, die Jesus auf der Erde gelebt hat. Und man kann davon ausgehen, dass Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind, zumindest dann relativ wichtige Dinge sagen, weil ihm die Gelegenheit verstreicht, noch viel weiterzugeben. Auf jeden Fall ist Jesus im Streit. Und es werden Fragen und Gegenfragen ausgetauscht. Jesus zieht nach Jerusalem ein, auf eine Art und Weise, als ob er der Herrscher und König der Stadt wäre. Dann geht er in den Tempel und spielt sich da auf, als ob das sein Haus wäre. Das wirft natürlich gewisse Fragen auf. Und die religiöse Elite fragt, sag mal, wer gibt dir eigentlich das Recht, so zu handeln? Und Jesus sagt, interessante Frage. Ich stelle euch eine Gegenfrage. Wenn ihr mir die beantworten könnt, dann beantworte ich euch auch eure Frage. Johannes der Täufer, den kennt ihr ja alle. Von wem hatte der denn seine Vollmacht für seine Taufe? Wer hat diesen Mann beauftragt? Gott? Oder hat er sich selbst beauftragt? Das ist natürlich für die Jungs der religiösen Elite ein Problem, weil die wissen, wenn wir jetzt sagen, es war Gott, dann wird uns Jesus fragen, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Wenn wir darum sagen, er ist von Menschen beauftragt, also hat keinen göttlichen Auftrag, dann kriegen wir ordentlich Ärger mit dem Volk, denn das Volk ist fest überzeugt davon, dass Johannes der Täufer von Gott geschickt wurde. Also sagen sie, im Grunde wieder besseren Wissens, wir wissen es nicht. Und Jesus sagt, ja, dann werde ich euch auch nicht verraten, wer mich beauftragt hat, das zu tun. Tut mir leid. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er sagt, ich möchte mal eure Meinung wissen zu folgendem Thema. Was meint ihr zu dieser Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber der antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn. Der antwortete ihm, ja, Herr, aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, der Erste. Auf den ersten Blick wirkt diese kleine Geschichte, dieses Gleichnis, wie ein Gleichnis zum Thema Zuverlässigkeit. Da hat ein Mann zwei Söhne, fragt die, helfst du mir? Und die Frage ist, wer von beiden hat denn wirklich geholfen? Nicht der, der viel redet, sondern der, der was macht. Oder vielleicht das Thema Glaubwürdigkeit. Also hat das, was ich sage, eigentlich Gewicht? Und tue ich eigentlich das, was ich sage, dann auch wirklich? Oder tue ich das Gegenteil, was in dem ersten Fall relativ gut war, im zweiten Fall eher nicht so. Aber das ist nicht das Thema dieses Textes. Die Geschichte geht weiter. Da sagt Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Die Zollernehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und er leitete euch den Weg, der vor Gott richtig ist. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zollernehmer und die Huren dagegen, die haben ihm geglaubt. Und nicht einmal, als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert und Johannes Glauben geschenkt. Johannes der Täufer, das ist der Cousin von Jesus, halbes Jahr älter ungefähr. Und dieser Johannes hat einen sehr bestimmten Auftrag. Er lebt in der Wüste, wilder Typ, kleidet sich mit Kamelhaar und isst wilden Honig und Heuschrecken. Ist, glaube ich, relativ gesund. Und er predigt dem Volk, dass sie umkehren sollen, dass eine neue Zeit ansteht und dass etwas kommen wird, was noch nie da gewesen ist und dass sie sich darauf vorbereiten sollen. Etwas Neues bricht an und er sagt, kehrt um. Und als Zeichen dieser Umkehr, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Und zwar gründlich. Und viele kommen und lassen sich taufen, bekennen ihre Schuld und bereiten sich vor. Die Bedeutung dessen, was Johannes ankündigt, kann man erfassen, wenn man sieht, was Jesus über Johannes sagt. Jesus sagt, es gibt keinen Menschen auf der Welt, niemand, der von einer Frau geboren wurde, der größer wäre als Johannes der Täufer. Also Jesus sagt mal so ganz nebenbei, dieser Mann ist der großartigste Mensch, der je gelebt hat. Größer als Mose, Abraham, David, super Typen, aber Johannes der Täufer. Das ist der größte von allen. Und dann sagt Jesus, aber der Kleinste im Reich Gottes, der ist größer als Johannes. Das heißt, der schlechteste Christ der Welt, und einer muss der schlechteste sein, als jemand, der wenig betet, der nicht so richtig glaubt, der irgendwie immer zweifelt und eigentlich nichts auf die Kette kriegt. Und vielleicht denkst du gerade, hey, da kenne ich mich ja auch ein bisschen mal wieder. Den muss es geben oder die. Und Jesus sagt, dieser Mensch, wenn er mir glaubt und Anteil am Reich Gottes hat, dann ist er größer und bedeutender als Johannes, der, by the way, der großartigste Mensch aller Zeiten war. Interessant. Also Johannes kündigt was völlig Großartiges an. Etwas, was noch die da war, nämlich das Reich Gottes. Johannes kündigt an, dass Gott selbst kommt und handelt, dass Gott selber diese Welt besucht, eingreift und etwas völlig Neues schafft. Gott selbst überwindet die Kluft zwischen Gott und Mensch. Gott selber kommt und stellt sich vor. Und Jesus stellt den Vater vor. Und Jesus stellt Gott vor und sagt, Gott ist nicht einfach nur irgendein ferner, einsamer Typ. Gott ist Leben. Gott ist Liebe. Gott wird Mensch. Und er ist ein Vater, der euch liebt, der sich nach euch sehnt. Und Gott ist Kraft, die euer Leben einziehen will und euer Leben auf den Kopf stellen will. Also Jesus stellt den Vater vor. Jesus selber ist der Sohn und er spricht vom Heiligen Geist und verteilt diesen. Und er sagt, das Reich Gottes ist eine Einladung an alle. An alle. Der Haken ist nur, das Reich Gottes ist geschenkt. Das Reich Gottes kann man sich nicht verdienen. Es ist viel zu großartig, es ist viel zu unbegreiflich und unvergleichlich, als dass irgendein Mensch sich das verdienen könnte. Das Reich Gottes ist geschenkt. Und die Zöllner, das sind heute vielleicht vom sozialen Status Leute wie Schlepper, die Flüchtlinge schleusen, den Tod der Menschen in Kauf nehmen und dabei ordentlich kassieren. Das sind vielleicht Zuhälter, die Frauen unter falschen Versprechungen hierher locken, ausbeuten, zu schlimmen Dingen zwingen und dabei ordentlich kassieren. Es sind vielleicht Leute, die im Dritten Reich in Frankreich gelebt haben und mit den Nazis zusammengearbeitet haben und dabei ordentlich verdient haben. Das sind ungefähr Zöllner. Gibt es heute so nicht mehr, aber das ungefähr ist so die soziale Liga, eher nicht so beliebt. Das andere sind die Huren, die gibt es ja bis heute. Also diese Gruppen, sagt Jesus, Menschen, die echt sozial am untersten Rand stehen, Menschen, die, denen man nichts zutraut, die am Rand stehen, die mit leeren Händen dastehen, die, sagt Jesus, die haben Johannes geglaubt. Sie hatten nichts zu verlieren. Und sie wussten, wir haben vor Gott nichts vorzuweisen. Wir stehen mit leeren Händen vor Gott, bestenfalls, oder mit Händen voller Mist, den man eigentlich Gott gar nicht geben will. Und sie glauben Johannes. Sie sind so wie der erste Sohn. Auf den ersten Blick unbrauchbar. Nee, ich habe keine Lust, ich helfe nicht. Aber letztendlich besinnen sie sich und tun das Richtige. Und diese Menschen glauben Johannes den Täufer. Die religiöse Elite, die hat was zu verlieren. Denn die denken, wir haben was vorzuweisen. Wir sind doch Teil einer großen Geschichte. Wir halten doch die Regeln. Wir kümmern uns doch um die Dinge Gottes. Also es ist ja nicht so, dass wir mit leeren Händen vor Gott stünden. Und das soll jetzt alles nicht gelten und einfach nur geschenkt sein. Und die da sind mit dabei? Das kann nicht richtig sein. Die sind ein bisschen der zweite Sohn. Auf dem ersten Blick total super. Ja, Herr. Ja, der übertreibt ja voll. Er sagt, Herr. Und er sagt eigentlich sowas wie ich. Natürlich, selbstverständlich helfe ich dir. Und dann geht er nicht hin. Also eigentlich voll super. Nach außen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann eher nicht. Und das, sagt Jesus, ist das Gleichnis. Dass diese Huren und Zöllner, die Menschen, von denen man es nicht erwarten würde, die werden vor euch ins Reich Gottes eingehen. Und das ist die Radikalität des Evangeliums. Dass alles geschenkt ist. Und wenn Menschen das Evangelium ablehnen, gibt es häufig zwei Reaktionen. Entweder sagen sie, das ist viel zu einfach. Das kann doch nicht so sein, dass Gott einfach alles macht und mir alles schenkt dann. Ich muss da irgendwas beitragen können, also wenigstens irgendwas. Und Jesus sagt, nein, ich schenke es dir. Lass es dir gefallen, dass ich es dir schenke. Die andere Reaktion ist zu sagen, also ich bin sicherlich kein perfekter Mensch, aber so schlimm, dass jetzt jemand kommen muss und für mich den Preis zahlen muss und am Kreuz sterben muss, also so schlecht bin ich jetzt ja auch nicht und das hätte ich auch nicht gewollt und das ist eigentlich gar nicht so was, was mir gefällt. In beiden Fällen sagt man, das ist mir eigentlich irgendwie zu einfach oder viel zu negativ. Beides ganz tolle Gründe, die sind ehrenwert. Ja, ich möchte was beitragen, bin da nicht nur schlecht, stimmt. Aber Jesus sagt, ich will es dir schenken, lass es dir gefallen. Lass es dir gefallen, was Gott tut. Das ist Glaube. Statt zu tun, was Gott gefällt. Das ist Religion. Und deswegen das Thema dieses Textes nicht Zuverlässigkeit oder Glaubwürdigkeit, sondern Hochmut oder Demut. Oder Stolz und Bescheidenheit. Oder Träumerei und Realismus. Das Evangelium ist radikal und relativ hart, weil es uns sagt, ganz realistisch, du hast nichts vorzuweisen. Und du wirst auch nie was vorzuweisen haben. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ob du dir gefallen lässt, dass ich dir alles schenke. Und dass ich all das, was dir fehlt, dir schenke und dir all das nehme, was dich trennt von mir. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir Träumer oder Realisten? Tun wir uns damit leicht, dass uns Gott alles schenken will und schenken muss und wir mit leeren Händen vor ihm stehen? Was ist unsere Reaktion? Halten wir das aus, die Wahrheit, die relativ hart ist? Ich glaube, wenn wir diese Wahrheit nicht aushalten, haben wir echt ein Problem. Das Gleiche ist von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Ist da ziemlich deutlich. Der eine denkt, er hat was vorzuweisen vor Gott. Er fastet, er hält die Regeln, er zahlt den Zehnten. Er ist eigentlich ein super Typ, nicht so wie die anderen. Und Jesus sagt, der hat keine Gnade gefunden, weil er sich auf sich verlässt. Weil er was anbietet, weil er mit Gott handeln will. Der Zöllner, der weiß, er kommt mit leeren Händen, er weiß, er ist unangemessen, das passt überhaupt nicht. Aber er ist ehrlich und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der bekommt Gnade. Es mag edel wirken, Gott was anbieten zu wollen, es ist hochgefährlich. C.S. Lewis hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Die große Scheidung. Und die Qualität dieses Buches ist, dass all die Leute dort, die eingeladen werden, in den Himmel zu kommen, einfach zu gut dafür sind. Die sagen, also ich habe doch auch Gutes getan. Ich kann doch nicht alles geschenkt bekommen, das kann nicht alles Gnade sein. Und vor allem, wenn da so eine Leute sind, die da gar nicht hin dürften, dann will ich da eigentlich gar nicht hin. Ein sehr cleveres Buch, weil es zeigt, dass die es ablehnen, in den Himmel zu kommen, eigentlich alle viel zu gut dafür sind und es nicht ertragen, dass sie Gnade brauchen und dass sie angewiesen darauf sind, dass Gott einfach unglaublich großzügig ist. Deswegen ist entscheidend, und das ist die Pointe dieses Gleichnisses, entscheidend ist nicht, was du sagst. Ja, Herr, ich helfe dir auf jeden Fall. Pustekuchen. Entscheidend nicht, was du sagst. Entscheidend ist, was du glaubst. Was du wirklich tief glaubst, wovon du zutiefst überzeugt bist. Denn das bestimmt, was du tun wirst. Reden können wir alle viel, aber was glaube ich denn wirklich? Und glaube ich Jesus, der sagt, ich schenke dir alles. Lass es dir gefallen. Lass dich beschenken. Das heißt ja nicht, dass du so bleiben musst, wie du bist. Auf keinen Fall. Aber erstmal darfst du kommen, wie du bist. Und ich sorge für alles, was nötig ist, damit wir Freunde sein können. Und dann verändere ich dein Leben. Aber erst dann. Also glaubst du das, Jesus? Glaubst du ihm? Glaub ich ihm? Ein kleiner Test wäre, was löst denn Erfolg in meinem Leben aus? Löst es Stolz aus? Vielleicht auch ein bisschen Arroganz? Oder Dankbarkeit. Zu wissen, es ist am Ende sicherlich auch mein Beitrag, was erleistet zu haben, aber es sind 100 Phänomene und Gründe und Ursprünge, für die ich gar nichts kann. Bin ich dankbar dafür? Weil ich weiß, am Ende ist es geschenkt? Oder sage ich, na, ich bin auch schon ein super Typ gewesen. Vielleicht ein bisschen superer als andere. Nicht, es gibt auch bessere, aber es gibt auch schlechter. Noch klarer zeigt sich, glaube ich, was Scheitern auslöst in meinem Leben. Löst Scheitern Angst aus? Die Angst, dass Gott vielleicht doch nicht gut ist? Die Angst, dass Gott vielleicht mich nicht lieb hat? Dass ich vielleicht was falsch gemacht habe und er mich bestraft? Oder löst Scheitern Vertrauen aus, zu wissen, auch wenn es gerade unlogisch ist, ich vertraue Gott trotzdem. Ich habe einen Frieden, der höher ist als meine Vernunft. Weil vernünftigerweise ist gerade alles schwierig, aber ich habe einen Frieden, der tiefer ist, weil ich weiß, Gott liebt mich. Das hat er am Kreuz bewiesen und darüber muss nicht mehr diskutiert werden. So ein kleiner Test. Was löst Erfolg aus? Was löst Scheitern aus? Das ist, glaube ich, so ein kleiner Test darüber, ob ich Jesus glaube, ob ich ihm seine Worte, seine Einladung, seine Gnade glaube. Und wisst ihr was? Wenn ich ihm nicht glaube, ist das auch nicht so schlimm. Dann kann ich ihn nicht bitten darum, dass er mir hilft zu glauben. Denn er weiß, dass wir uns damit schwer tun. Und er weiß, dass ich mich damit wahnsinnig schwer tue. Und er weiß, dass vielleicht auch mancher von euch sich damit gelegentlich schwer tut. Und auch da will er uns helfen, uns Glauben schenken, unser Herz verändern, uns helfen, ihm zu vertrauen, dass das Evangelium wahr ist. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass das Evangelium so anstößig das ist, so hart es manchmal ist, gleichzeitig so befreiend ist, weil es uns alles nimmt und alles schenkt, weil wir nicht mehr sein müssen, als wir sind und nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Und Herr, es fällt uns schwer, weil es manchmal zu einfach wirkt oder viel zu schwierig, vielleicht zu negativ, aber Herr, so ist es. Und wir sind, wie wir sind, und du bist, wie du bist. Und ich bitte dich, hilf uns zu glauben. Hilf uns, dir zu glauben und dir zu vertrauen, dass das Evangelium wahr ist. Und dass es auch für mich und für uns wahr ist. Dass es gilt an jedem neuen Tag. Und dass wir es jeden Tag neu glauben dürfen, erfassen und darauf hoffen können. Weil du es gesagt hast, weil du alles getan hast. Und weil du schon lange, bevor wir überhaupt was dazu tun konnten, uns treu gewesen bist und uns schon wie Freunde behandelt hast. Hilf uns zu glauben und als deine Freunde zu leben in dieser Welt. Amen.